Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalgespräch. Heute schauen wir auf die Next Generation in der IT. Wie gelingt der Sprung vom Studium direkt in die Arbeitswelt? Wir sprechen über Speed im Recruiting, das echte Onboarding und den Wandel des Berufes als Software Engineer. Dazu begrüßen wir heute Martina, Martin und unseren Next-Gen-Gast Moritz Proft, der frisch nach seinem Master in Software Engineering bei Arctiv gestartet ist. Ich bin Bisinda Bafdiai und wir legen direkt los. Nach dem Master stehen einem alle Türen offen. Aber wie ticken Absolventen eigentlich heute, vor allem im Hinblick auf den Bewerbungsprozess, der den allen Absolventen bevorsteht? Was wird hier eigentlich erwartet und nach welchen Kriterien suchen Studenten eigentlich Unternehmen aus? Wir als Arctiv waren selbst beim Kontaktgespräch an der Hochschule Luzern und haben die Studierenden dazu befragt.
Also ich denke, als erstes eine Antwort innerhalb von einer Woche, einfach mal ein grundsätzliches E-Mail wäre sicher gut. Und so der erste Kontakt wäre schön in 2 bis 3 Wochen. Sobald es länger als einen Monat oder länger als einen Monat wird, dann nehme ich an, dass die Firma kein Interesse mehr hat.
Also ich finde ehrlich gesagt, ein sehr persönliches Team finde ich angenehmer, weil man ist nicht einfach nur eine Nummer, sondern man weiss halt einfach auch, wer die anderen Leute sind. Man kennt sich mit Namen und man weiss nicht einfach, ja, der kommt von der irgendwie Ablegerkette oder so etwas. Also finde ich das Kleinere fast schöner.
Moritz, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Du kannst dich bestimmt mit den Studierenden, also den Aussagen der Studierenden identifizieren, da du ja auch erst kürzlich deinen Master in Software Engineering abgeschlossen hast und jetzt bei uns bei Arctiv bist. Warum hast du dich eigentlich so bewusst für Arctiv entschieden, da wir ja auch eher ein kleineres Team sind?
Vielen Dank schon mal, dass ich da sein darf. Als Berufseinsteigender stellt man sich sicherlich die Frage, wo soll es hingehen? Und dadurch, dass ich schon im Bachelor dual studiert habe, hatte ich schon mal ein bisschen einen Einblick in ein größeres Unternehmen, so 1500 Beschäftigte. Und nach meinem Master wollte ich dann unbedingt mal die andere Perspektive sehen. Wie ist es in einem kleineren, agileren Umfeld, wo vielleicht der Dienstweg nicht so lang ist? Und somit habe ich mich dann für Arctiv entschieden, um auch mal diese Welt zu erkennen und kennenlernen zu dürfen.
Die Aussage der Studentin, die wir jetzt gerade gehört haben, hat ja auch so ein bisschen das Recruiting angesprochen. Wie hast du das so bei uns erlebt oder generell in deinem Bewerbungsprozess nach dem Abschluss? Welche Herausforderungen stellen sich eigentlich jetzt die heutigen Absolventen?
Ja, wie die Studierenden das auch schon so ein bisschen angedeutet haben, ist die Diskrepanz zwischen den Unternehmen extrem groß. Also wir haben eine Vielzahl an Unternehmen, die kaum bis gar nicht antworten und eine frustrierend große Menge an Unternehmen, die dir eine automatisierte KI-Absage geben. Da kann man sich zwar darüber freuen, dass ich innerhalb von 2 Tagen eine Antwort bekommen habe, nichtsdestotrotz denkt man sich dann, hat das überhaupt jemand auf der anderen Seite geprüft? Mhm. Und dementsprechend fand ich es hier bei Arctiv sehr schön, dass ich eigentlich direkt mit Christian, dem CEO, Kontakt hatte und war sehr überrascht und auch irgendwie ein bisschen geehrt, dass man so ernst genommen wird und man direkt wusste, hey, ich bin hier bestimmt gut aufgehoben.
Wenn die Entscheidung gefallen ist, kommt ja auch so der erste Arbeitstag. Und da gibt es ja oft spezifische Sorgen bei Absolventen. Und auch da haben wir an der Hochschule Luzern nachgefragt und wir hören auch gleich rein.
Ob ich mich gut einbringen kann im Team, ob die Leute mich sympathisch finden, einfach, dass ich einen guten ersten Eindruck mache. Und ich glaube, bei mir ist vor allem auch immer so die Angst, bin ich richtig gekleidet? Was ist so der Dresscode? Was ist die Idee von der Firma? Ja, ich glaube, das sind so die Hauptfaktoren.
Ich denke eben auch so ein bisschen, dass ich Fehler mache, die mich halt relativ schnell wieder disqualifizieren könnten. Das ist halt eben genau das, was mir Sorgen macht, weil es ist halt so ein kompletter Neueinstieg in etwas, was ich noch nie hatte, in dem Ausmaß eigentlich.
Ja, wie man hört, sind das ja ganz schön verschiedene Gedanken und Ängste vom Dresscode zu der gewissen Fehlerkultur im Unternehmen. Moritz, wie war es bei dir? Hattest du auch solche Gedanken an deinem ersten Tag bei uns oder wie hast du dich dabei gefühlt?
so groß Fehler zu machen. Am ersten Tag hatte ich jetzt zum Glück nicht so die Sorgen, aber mir war es schon extrem wichtig, dass alle merken, dass ich da bin, dass ich wach bin, dass ich Lust auf das Unterfangen habe, zusammenzuarbeiten. Deswegen war es mir schon wichtig, wie einzelne Personen, mit denen ich am Tag gesprochen habe, so mit mir interagieren. Sind sie mir gegenüber offen? Haben sie irgendwelche Vorbehalte oder so? Das war mir schon sehr wichtig. Dementsprechend habe ich schon darauf geachtet, wie ich mich präsentiere und was ich so sage. Also ich habe jetzt vielleicht mal bei dem einen oder anderen Witz eher mal einfach nur gelacht, statt jetzt da meine ungefragte Meinung noch zu teilen.
Das ist heute ja zum Glück anders mittlerweile, gell?
Probezeit abgeschlossen. Von daher, das war eher so mein Problem, dadurch, dass da jetzt keine technischen Herausforderungen am Anfang waren, dass ich da eigentlich recht entspannt reingehen konnte.
Ich glaube, was man schon auch ein bisschen rausgehört aus diesen Feedbacks, die wir ja jetzt auch an den HSL gehört haben, sind ja vor allem also so menschliche Faktoren. Also es hat niemand gesagt, hey, ich habe Angst, dass ich irgendwie am ersten Tag oder in der ersten Woche einen Code nicht schreiben kann oder irgendwie technisch irgendetwas nicht kann, sondern es ist ja vor allem eigentlich das Zwischenmenschliche. Oder eben auch so ganz, man würde vielleicht denken, banale Themen, aber eben, wie tritt ich auf oder was ist vielleicht von mir erwartet oder was wird irgendwie vorausgesetzt und ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist noch so durchaus eine Angst, wo man glaub, sehr gut kann nachvollziehen kann, wenn der erste Arbeitstag noch nicht so lang her ist vielleicht. Ich glaube, das ist auch etwas, wo nicht unbedingt nur in kleinen Teams kann funktionieren kann. Also ich glaube, auch grosse Unternehmungen, die so Sachen auf dem Schirm haben, können das durchaus auch gut machen. Aber wie du gesagt hast, ich glaube auch, dass die Kontaktaufnahme oder Interaktion während dem Bewerbungsprozess eben schon sehr, sehr viel eigentlich ebnet und zeigt, was einen dann nachher könnte erwarten.
Also es ist ja ein Stück weit auch eine Visitenkarte von der Firma, oder? Also wie ist denn der Onboard, also nein, Entschuldigung, wie ist der Prozess grundsätzlich, oder? Von der ersten Kontaktaufnahme oder Stellenausschreibung oder was es denn auch immer ist. Wie setzt sich der fort mit Interviews, eben wie du es gesagt hast, Moritz, da erste Gespräche oder mit Kontaktpersonen, die dann stattfinden, Feedback. Wir haben vorhin in einem von deinen Einspielungen gehört, dass eben ein zeitnahes Feedback eigentlich gewünscht wird und dass man einfach weiss auch, hey, der Prozess, der läuft, es ist auch eine klare Erwartungshaltung vorhanden, idealerweise, oder? Bis wann bekomme ich dann irgendwie eine Bescheid, Antwort, oder? Mhm. Auch wenn es eine negative Antwort ist, aber wenigstens weiss ich, bis wann darf ich damit rechnen, damit ich dann auch halt mich weiter nebeneinander orientieren kann. Das sind ja ganz, ganz wichtige Punkte und auch die Art und Weise, wie wird man behandelt, oder? Wird man behandelt als Mensch, wird man gesamtheitlich eigentlich auch in diesen Interviews befragt oder so. Also es soll ja nicht wie eine Befragung oder wie ein Verhör sein, aber natürlich ist ja auch von beiden Seiten, oder? Nicht nur von der Firma, sondern auch von der Person, die sich bewirbt, soll ja auch die Möglichkeit gegeben werden, dass man Fragen stellen, dass man sich einander kennenlernen kann, dass man verstehen kann, was sind die gegenseitigen Werte, was sind die Vorstellungen, was sind Erwartungen, Wünsche etc. Und natürlich aber auch Forderungen, oder, ein Stück weit, auch wiederum in beide Richtungen. Und der ganze Prozess, oder, das, ich habe das auch schon erlebt, das ist bei mir vielleicht ein bisschen länger her, aber
nein.
Auch das, oder, da gibt es wahnsinnige grosse Unterschiede und ich bin manchmal auch überrascht worden, dass ich, oder wo ich denke, auch wie vermeintlich professionell daherkommen die Firmen, sollte man davon ausgehen, dass das flutscht. Das ist nicht zwingend immer so. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz, auch bei uns ist natürlich auch eine Entwicklung gesehen. Vielleicht kommen wir dann später noch auf das Thema zurück oder im Rahmen von Betrachtung, was das genau dann auch mit digitaler Transformation zu tun hat und wie das bei uns so sich entwickelt hat. Da kann ich dann auch noch eine kleine Episode aus der Vergangenheit erzählen. Aber schlussendlich ist es mega wichtig, oder? Da gibt es ja so das alte Sprichwort, there's no second chance for a first impression. Mhm. Also so wie es anfängt, oder, tut eigentlich schon maßgeblich den Weg vorgeben, wie der Prozess sich fortsetzt.
Mhm.
ja, vom ersten Gespräch zum ersten Arbeitstag und auch zu der Einarbeitungsphase, das sind ja auch die prägendsten Wochen eigentlich, die man jetzt so als ja, Einsteiger im Unternehmen hat, vor allem so direkt nach dem Studium. Wie hast du das so erlebt, Moritz? Wie sah für dich so ein bisschen die ersten Monate bei uns aus?
So abgesehen davon, dass ich natürlich hier sehr willkommen gehießen worden bin, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es hier einen strukturierten Onboarding-Pfad in dem Sinne gibt. Das hatte ich jetzt in vorherigen Jobs nicht so. Da hat man dann einfach eine Person bekommen, die dann eventuell mal Aufgaben gibt oder halt auch nicht. Und man wurde so ein bisschen wie im Comic.
Oder der Laptop war noch nicht da und muss noch bestellt werden.
Genau, dann läuft oder der Lichtstörer läuft nicht und so. Ja.
Genau, also man rennt wie in den Comics eigentlich von der einen Stelle zur anderen Stelle und erfüllt irgendwelche Aufgaben, von denen man vorher noch nichts wusste. Dementsprechend fand ich das sehr cool, dass es hier bei Arctive den Learning Path gibt, welcher einem Schritt für Schritt kleine Aufgaben gibt, die man entweder schon selbstständig abarbeiten kann oder zumindest mal die Brücke zu anderen Kollegen schlägt, die einem dann über etwas, also ihren Bereich etwas erzählen können. Und somit hat man zweierlei Sachen geschafft, dass man automatisch Kontakt mit Leuten aufgenommen hat und man hat eine gewisse Sicherheit bekommen an so einem Faden, an dem man sich so ein bisschen langhangeln konnte, wenn man nicht wusste, was man im Moment jetzt tun sollte.
Total. Und wenn man sich nun so auch in seinem Arbeitsumfeld eingelebt hat, lernt man natürlich auch vieles dazu, also jetzt auch im praktischen Sinne. Und viele Absolventen und Studenten fragen sich auch dabei, okay, ich bin jetzt in der Arbeitswelt und ich lerne eigentlich so in dem Sinne gar nichts mehr dazu. Und da haben wir eben auch an der Hochschule Luzern die Studierenden gefragt, was sie eigentlich erwarten, was Weiterbildungen betrifft.
Also ich finde, Grunderwartung sollte sein, wenn man jetzt irgendwie mit einem spezialisierten Tool oder irgendwie so etwas schafft, dass dann wirklich Zeit und Budget zur Verfügung gestellt wird für die Weiterbildung in dem. Jetzt muss ich aber auch sagen, alles andere, was jetzt halt nicht explizit fürs Schaffen relevant ist, weil die IT ist ja so breit gefächert. Es gibt tausend und ein Library und Framework und alles drum und dran. Und ja, dass man halt auch für solche Sachen, die nicht unbedingt relevant sind für einen Betrieb, dass man da auch noch Zeit dafür bekommt, wäre es nice to have, wenn man jetzt irgendwie Zeit hat, zum Vue.js anzuschauen oder so. Aber so Zeug mache ich grundsätzlich auch in der Freizeit.
Ja, was spezifische Tools anbetrifft, können wir definitiv etwas dazu sagen. Wir bei Arctive arbeiten ja mit ServiceNow und eigentlich genau, das ist eigentlich die Basis von dem, mit was wir arbeiten. Und das bedarf ja auch Zertifizierungen. Wie war so damit so dein Touchpoint-Modus? Hast du das eigentlich erwartet, dass wir das so machen? Oder wie war dein Erlebnis?
Also grundsätzlich kannte ich ServiceNow schon vorher aus der Universität, weil wir dort mal einen Gastvortrag gehört haben. Ich kannte schon so ein bisschen dieses Zertifizierungskonzept. Dementsprechend habe ich das hier schon auch erwartet, dass einem dafür ein gewisser Zeitrahmen einberaumt wird. Wusste aber jetzt nicht, wie viel Zeit ich jetzt wirklich konkret dafür bekomme, was ist die Erwartung an mich, wie schnell mache ich überhaupt Fortschritte, also da wusste ich jetzt auch noch nicht so ganz genau, was ich da jetzt versprechen kann oder was da erwartet wird.
Ich glaube, das Gute an dem Learning Path, um vielleicht auch nochmal die andere Perspektive zu zeigen, oder einerseits ist jetzt gerade für jemanden, der neu einsteigt, jetzt ein Moritz natürlich super, dass er einmal einen Plan hat, oder, über die ersten Wochen und auch Monate. Und andererseits vielleicht auch, um die andere Perspektive noch aufzuzeigen. Ich durfte ja den Moritz begleiten, gerade vor allem am Anfang noch, natürlich mit Unterstützung aus der Crew. Aber es ist auch aus dieser Perspektive oder sehr gut, weil einerseits kann ich in dieser Rolle dann auch der Person möglich auch mal selbstständig zu arbeiten, was sicher auch befriedigend ist, anstatt dass man immer irgendetwas muss fragen und irgendwie noch nachhaken. Und andererseits ist es eben die Selbstständigkeit oder der Raum, der in dieser Selbstständigkeit entsteht, der dann die Kollaboration auch mega fördert. Also jetzt aus meiner Perspektive oder Erfahrung ist das wirklich sehr gewinnbringend gewesen, um vielleicht am Anfang zu besprechen, hey, wir haben so eine Zertifizierung, du kommst da Zeit über, gleichzeitig ist in deinem Learning Path noch Thema X und Y und dann darfst du dich eigentlich da selber orientieren und in ein paar Tagen schwätzen wir wieder, holen den Stand ab und so weiter. Also das ist nicht nur für jemanden, der einsteigt, sondern auch gerade jemanden, der neben dem Tagesgeschäft so jemanden begleitet, wirklich eigentlich eine sehr empfehlenswerte Methode.
Vielleicht noch eine kleine Episode. Wie ist es eigentlich zu diesem Learning Path gekommen? Mhm. Weil den haben wir ja nicht von Anfang an gehabt. Ganz am Anfang haben wir, also ist nicht anders gewesen als das, was du erzählt hast. Es ist auch mehr oder weniger so gewesen, jemand hat angefangen und dann ist die Person da angekommen und dann haben wir natürlich einen Kickoff gemacht und wir haben ja bei uns so ein Götti-System, mhm. Götti-Gottesystem und dann ist man halt jemandem zugewiesen worden und dann nachher hat man eigentlich so mehr verbal die Sachen dann halt
durchgearbeitet.
Zugewiesen bekommen und so weiter und so fort. Und es hat sich dann aber gezeigt, dass das nicht so ideal ist, aus verschiedenen Gründen.
Man kann keine Zeit, um die alle jetzt besprechen, aber genau.
Genau. Und dann nachher ist eigentlich die Idee gekommen, okay, wir brauchen irgendwie so eine Liste. Eine To-Do-Liste. Und dann haben wir auch ganz eigentlich als nächsten Schritt in dieser Evolution so eine To-Do-Liste gehabt, wo man dann hätte können abarbeiten können. Und später ist es dann so gewesen, dass man gesagt hat, okay, auch die To-Do-Liste ist nicht so ideal. Und, kleiner Spoiler schon, Leute, die bei uns neu anfangen, die dürfen dann auch ein sogenanntes Onboarding-Projekt machen. Das heisst, eigentlich ein internes Projekt, wo aber sehr, sehr nah an der Praxis ist, also so wie es auch bei Kunden durchgeführt wird und auch im Sinn von Eat Your Own Dog Food, nämlich mit der gleichen Technologie, wie man sie eben auch bei Kunden einsetzen und auch selber verwenden und das Ganze dann noch so umsetzen, dass wir das dann zukünftig weiterhin können nutzen können. Und aus all dem ist dann der Learning Path entstanden. Und wir haben dort gesagt, eben so im Sinne von 30, 60, 90 Plan, das kennt ja jeder, der irgendwie noch immer frisch dort anfängt. Also was passiert in den ersten 30 Tagen, was passiert in den ersten 60 Tagen, in den ersten 90 Tagen? Was sind die Sachen, die ich möchte erreichen und wo ich dann nachher auch kann für mich selber gesehen, hey, ich habe da schon erste Resultate können erarbeiten und erreichen und für mich selber eigentlich auch können abhocken. Das ist ja so alles zusammen. Dann die Entstehungsgeschichte gesehen von dem Learning Path und mittlerweile, eben, wie der Moritz schon selber gesagt hat, wird das regelmäßig gebraucht, wenn Leute bei uns neu anfangen. Und es freut mich extrem zu hören, dass das so auch positiv wahrgenommen wird. Nicht zuletzt, weil es auch meine Idee war.
Da kann ich auch nur sagen, es funktioniert auf jeden Fall sehr gut, weil diese Verbindung zwischen Götti und Zertifizierung schweißt dann auch nochmal so ein bisschen zusammen. Weil jeder macht diese Standardzertifizierung am Anfang und dann gibt es halt entweder Ikonen, die in diesen Kursen irgendwelche Slides unterrichten. Und über sowas kann man direkt bonden und somit kann ich meinen Götti jetzt auch meinen liebsten Götti nennen. Habe ihn oft genug, aber nicht ausreichend gelobt. Von daher
Shoutout.
Shoutout an den besten Götti.
Ja, und um nochmal auf die Aussage von dem Studenten an der Hochschule Luzern zurückzuführen. Ich denke, das Lernen im Studium und das Lernen dann auch in der Praxis sind einfach zwei verschiedene Dinge. Also ich glaube, du hast da einfach ein ganz anderes prägendes Onboarding-Projekt erlebt, Moritz, wo man einfach einfach wirklich in der Praxis was lernt, oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin auch schon in meinem Studium immer viel interessierter dabei gewesen, wenn wir irgendwelche praktischen Projekte hatten. Dementsprechend habe ich das sehr begrüßt, dass man direkt eine Spielwiese bekommt, wo man erstmal erste Erfahrungen machen kann, wo man jetzt keine Sorge haben muss, dass man irgendein Produktivsystem auseinandernimmt. Von daher ist das einfach eine wunderbare Chance, direkt zum Start Erfahrung mit der Plattform zu sammeln.
Voll. Ja, einen weiteren Punkt, den ich in dieser Episode ansprechen möchte, ist ja auch genau das, was du gesagt hast, Moritz. Man hat ja verschiedene Module, man hat verschiedene Vorlesungen im Studium und es gibt ja auch einen gewissen Clash zwischen dem, was man im Studium lernt und was man dann wirklich in der Arbeit hat, was einem da bevorsteht. Wie siehst du das so in Anbetracht jetzt? Du hast ja Software Engineering studiert und wie siehst du das in Anbetracht jetzt von der künstlichen Intelligenz? Wir haben auch hier Input von unseren Studierenden aus der HSLU. Wir können da mal reinhören und drüber sprechen.
Ja, so sind jetzt natürlich beides ein bisschen Extremen, die beiden Seiten. Ich denke, wahrscheinlich wird sich hier auch in Zukunft in der Praxis ein Mittelmaß oder ein Mittelstandard durchsetzen. Ich denke nicht, dass nur Hardcoden das einzige Wahre ist, aber ich denke, ohne geht es nicht. Und genauso denke ich auch, dass durch KI und die Architektur und letztendlich dann KI als Mittel zum Zweck nützen, durchaus sehr viel Zeit einsparen kann und effektiver ist.
Ja, was wir hier dem Studenten gefragt haben, ist natürlich, wie sich jetzt auch der Beruf als Software-Engineer eigentlich genau mit der künstlichen Intelligenz eigentlich wandelt und wie er das Ganze sieht. Was habt ihr für Meinungen?
Also ich habe lustigerweise gerade zu dem Thema heute Morgen im Zug noch einen Artikel gelesen in einer berühmten Zeitschrift von einer US-amerikanischen Universität.
Spannend.
Und auf jeden Fall, dort ist es genau auch um das Thema gegangen. Also die große Angst, die ja auch im Raum steht, ist, dass es eigentlich keine Junior-Developer mehr wird geben. Weil die Tätigkeiten, die Junior-Developer üblicherweise übernehmen, werden von einer KI ersetzt. Und das ist ja so das Thema.
Ja,
das ist ja also berechtigte Problematik und führt ja zu einem Dilemma, oder? Wie werden wir in Zukunft Senior-Developer haben, wenn wir keine Junior-Developer entwickeln?
Genau, total. Also vom Studium zum Senior, das wäre in einem Gutsch ein bisschen schwierig. Genau.
Schwierig, ja. Und weil das Problem ist ja genau das, weil du musst ja können Erfahrungen machen. Und nur durch die Erfahrungen wirst du zum Senior. Mhm. Das ist ja auch mitunter ein Ansatz, wo wir sagen, warum machen wir so ein Onboarding-Projekt? Weil es bietet in einem Safe Space die Möglichkeit, erste Erfahrungen können sammeln, um sich von einem, sag jetzt mal, noch eigentlich eine Vorstufe vom Junior überhaupt so weiterzuentwickeln, dass du zu einem Projektmitarbeiter wirst und dann später zu einem Senior und Lead und was dann auch alles noch kommt. Also das heisst, der Entwicklungspfad, der muss gewährleistet sein und die Gefahr, wo besteht durch KI, die ist, ich würde sagen, real.
Mhm.
Aber die Frage ist halt dann auch, wie wird das gelebt in einer Organisation? Ich meine, wir nutzen auch KI, aber unser Ansatz ist jetzt definitiv nicht der, wir nutzen KI, damit wir keine Leute mehr einstellen und wir machen alle, also es gibt einen so Master-KI-DJ, wo alles dann macht und die anderen machen eigentlich nichts mehr, sondern es ist jetzt, unsere Philosophie ist eine ganz andere, sondern wir sagen, ja, wir nutzen KI zum einen, um halt Sachen, wo die Leute keine Lust drauf haben, zu vereinfachen. Oder? Und das ist ja auch absolut legitim.
Total.
Aber zum anderen auch, um es zu verstehen, wie es funktioniert, wie es uns kann bereichern, wie es uns kann helfen, oder wie es einfach als ein weiteres Werkzeug für unsere Arbeit kann eingesetzt werden, wie man es nicht sollte einsetzen. Das ist für mich auch immer genau so eine wichtige Erkenntnis, wo es effektiv Value bringt. Und in dem Sinn, ich persönlich kann nur für mich sprechen, aber ich nehme es nicht als Gefahr wahr, sondern eigentlich als Chance, wie wir können unsere Möglichkeiten erweitern.
Aber Moritz, jetzt du ganz konkret, also wenn dir einer sagt, KI ersetzt Junior Developer und du bist Junior Developer, was ist deine Antwort?
Meine Antwort ist, Verantwortung übernehmen kann man auch als Junior.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich das, worauf es in der Zukunft hinausläuft. Wenn die Studierenden darüber sprechen, naja, die Orchestrierung zu übernehmen, das kann schon passieren, aber diesen Knowledge Gap zu schließen, muss man halt vielleicht erst am Anfang mit anderen Kompetenzen überzeugen, bevor man dann die Zeit hatte, um auch die Code-Kompetenz nachzuliefern, um auch diese Qualität mitzubringen, die es dann halt braucht, um Senior zu sein.
Mhm. Was ich noch ganz wichtig finde an dieser Stelle ist, wenn jemand frisch von der Uni kommt und ich weiss, ich bin dort manchmal ein bisschen biased, was das Thema anbelangt, weil man darf auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass die sofort wissen, wie der Hase läuft und alles kennen und Abläufe kennen und so weiter und so fort. Wie soll denn das auch möglich sein? Ich meine, klar, wenn jemand vielleicht in einem dualen Studium, wie du es gesagt hast, schon Praxiserfahrungen können sammeln, ist das sicherlich noch einmal etwas anderes. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, jemand kommt wirklich direkt straight aus dem out. Akademischen, ja. Also aus dem Entwicklungsweg und fährt jetzt neu an in der Berufswelt, dann haben die ja noch keine wirklich praktische Erfahrung. Und an dieser Stelle muss man dann auch das unterstützen, weil das sind auch Möglichkeiten, die unter Umständen können interessant sein können. Also wir haben ja in unserem täglichen Alltag immer wieder das Problem, dass wir mit dem Dilemma kämpfen, dass wir tendenziell Sachen wollen, so machen, wie wir sie schon immer gemacht haben.
Natürlich, ja.
Und jetzt, wenn jemand daherkommt und sag jetzt einmal so,
einen frischen Blick auf die
frisch
Dinge hat.
Und ja. Unvorbelastet, würde ich so schon fast sagen, oder? Der Herkunft,
nicht traumatisiert.
Kann das riesen Vorteil bringen, oder? Also zum Beispiel, so eine Person einsetzen im Testing von einer neuen Applikation hat massive Vorteile, weil die Person schaut auf gewisse Sachen ganz anders als jemand, der sich schon seit Jahren mit diesen Themen auseinandersetzt. Ja. Die stellt Sachen auch berechtigterweise in Frage. Warum ist die Navigation so gemacht worden? Warum ist das Datenmodell so und so? Und manchmal mag das sein, dass man am liebsten würde sagen, hey, weißt du was? Sieg doch einmal ganz kurz still, weil wir haben das ja schon immer so gemacht. Mhm. Aber eigentlich ist es ja eine riesengroße Chance, um auch gewisse Sachen zu hinterfragen und zu überlegen, hey, macht es an dieser Stelle nicht wirklich Sinn, um eingefahrene Umsetzungswege und so einmal in Frage stellen. Und man muss nicht immer alles gerade sofort in Frage stellen, aber weil gewisse Sachen haben sich wirklich über Jahre als Best Practice etabliert und da muss man auch nicht gross darüber diskutieren. Aber Tatsache ist, dass frischer Wind reinkommt, ist absolut bereichernd. Und die Thematik, wie du auch vorhin gesagt hast, also Kreativität, eben unvorbelastete Meinungen und solche Sachen und auch die Möglichkeit, auch mit einer menschlichen Intuition an Sachen heranzugehen, das bringt dir keine KI, das ist unmöglich.
Ich glaube, das schließt aber auch wieder extrem den Kreis zu ganz am Anfang, oder, wo wir die Studierenden gehört haben, die sich bewerben und dann nicht so genau wissen. Und das ist etwas, was man, glaube ich, wirklich kann empfehlen kann, als haltet die Augen offen nach Unternehmen, die so etwas fördern, oder, die auch offen sind für frischen Wind. Weil das muss man als Unternehmen ja auch zuerst mal wählen. Ich meine, es ist auch nicht immer einfach, wenn jemand kommt und sagt, hey, also das, was ihr da macht, verstehe ich also gar nicht. Und das machen wir schon seit 10 Jahren so. Das musst du auch als Unternehmen irgendwie parat sein, abzulegen. Und das wäre eigentlich etwas, wo man auch gut kann sagen, achtet auch auf wirklich so eine Dynamik, dass er in einem Umfeld auch landet, auch wenn es der erste Job ist und auch wenn man vielleicht froh ist, wenn man einfach irgendetwas hat nach dem Studium. Aber achtet darauf, dass ihr euch selber könnt entfalten könnt und dass das auch willkommen ist, dass man eben sich selber kann einbringen.
Ja, total. Das ist das perfekte Abschlusswort, Martina, für diese Episode. Vielen Dank an euch alle und auch an Moritz, dass du heute bei uns warst. Und wir wollten natürlich auch nicht so sehr angeben mit unserem Bewerbungsprozess und dem Onboarding. Wir sind natürlich selbst auch immer am Reflektieren und am Optimieren, wie wir einfach unsere Bewerber-Journey immer verbessern und einfach den Einstieg so gut wie möglich machen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder auch Inputs zu dem Thema habt, schreibt uns gerne an podcast@aktiv.ch. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss miteinander.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.